Ich fand es auch überraschend, wie stark man auch in den Interventionsdaten sehen konnte, dass das kein Thema der Vergangenheit ist.
Augen auf und hingehört, der Präventionspodcast im Bistum Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Heute mal wieder aus dem bischöflichen Generalvikariat hier im Herzen unseres Bistums. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Folge und wir, das sind
Isabel Wrede
und Maurice Steffens. Wir haben heute zwei Gäste bei uns, Milena Bücken und Sophia Gollers. Die beiden arbeiten im ISA, dem Institut für Soziale Arbeit in Münster, und sind Mitautorinnen der Studie »Kann Prävention wirken?« Herzlich willkommen.
Die fünf Bistümer aus NRW, Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn haben das ISA mit dieser Studie beauftragt, um herauszufinden, ob die Präventionsarbeit, die sie bisher leisten, tatsächlich auch dazu geeignet ist, sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen mindestens mal aufzudecken und sie so weit wie möglich auch einzuhegen. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide hier seid. Wir haben uns gerade auf das Du geeinigt. Stellt euch gerne kurz vor und wir fänden spannend, verratet mal unseren HörerInnen, warum ihr gerne an dieser Studie mitgewirkt habt.
Ich leg mal los. Mein Name ist Milena Bücken. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin von Hause aus und wissenschaftliche Mitarbeiterin im ISA, dem Institut für Soziale Arbeit, seit ungefähr 13 Jahren inzwischen. Und ich leite da den Arbeitsbereich Kinder- und Jugendhilfe. Das ist ein Bereich, in dem alle Themen, die mit der Arbeit mit jungen Menschen zu tun haben, vereint sind. Und mein roter Faden in diesen 13 Jahren ist das Thema Kinderschutz mit verschiedenen Facetten. Und seit 2017 ist mein Forschungsinteresse tatsächlich auf der Frage, wie gehen Organisationen mit Themen wie Sexualität und Macht um und wie können die sich eigentlich so aufstellen, dass Grenzen und auch die Rechte von Menschen in diesen Organisationen, also von Einzelnen, nicht verletzt werden. Also das ist mein Forschungsinteresse. Und ich sage immer, das habe ich aus meiner Praxis mitgebracht. Und die Praxis sind gar nicht die 13 Jahre im ISA in allererster Linie, die auch ein bisschen. Aber das ist vor allem meine Zeit vor dem ISA und auch vor meiner Berufstätigkeit. Ich bin nämlich selber in einem christlich geprägten Jugendverband groß geworden, sage ich immer. Und da war ich irgendwann auch Ansprechperson für Fragen von sexualisierter Gewalt, hatte ein Notfalltelefon in der Tasche. Und das ist vielleicht auch der Übergang von der Vorstellung zu der Frage, warum habe ich gerne an dieser Studie mitgewirkt. Ich habe irgendwann auf die Forschungsbank gewechselt, also nicht mehr in der Praxis. Und mich haben da so Fragen umgetrieben, wie zum Beispiel, warum klingelt dieses Telefon eigentlich so häufig, wie es klingelt oder eben auch so selten, wie es klingelt? Müsste das nicht viel mehr sein? Und das ist so ein Forschungsinteresse, das ich quasi also schon sehr, sehr lange mitbringe aus meiner eigenen Praxis. Und die Studie war für mich eine Chance, genau diese Fragen anzugehen und mir aus der Forschungssicht mal anzuschauen. Und für das ISA passte das gut, weil sich das Institut auf die Fahne geschrieben hat, zu Fragen zu forschen, die nicht so ganz grundsätzlicher Natur sind, wie es vielleicht Unis vermeintlich tun, die haben sich da auch entwickelt, aber da geht es immer um Fragen, die die Praxis umtreiben. Und das Thema Prävention hat sich in den letzten Jahren, 15 Jahren entwickelt. Am Anfang ging es viel darum, was ist ein Schutzkonzept, was brauchen wir alles, was sind Bausteine. Dann ging es um die Frage lange, und die ist auch immer noch nicht weg, wie kriegen wir das eigentlich in die Fläche, sodass jede Kirchengemeinde, jeder Sportverein, jede Schule und so weiter weiß, warum Prävention wichtig ist und was man da tun kann. Und in den letzten, ich glaube so 3, 4, 5 Jahren geht es immer mehr dahin zu schauen, wie kann das denn alles gemacht werden, so dass es auch gut ist und dass es wirklich genau, wie du sagst am Anfang, dazu breit beiträgt, dass Menschen besser vor Grenzverletzungen, Gewalt und Machtmissbrauch geschützt sind. Und das passte gut und all das kam in dieser Studie zusammen. Insofern haben wir uns gefreut, da auch ein bisschen auch nochmal einen Schritt voranzukommen in der Forschung.
Genau. Ich bin Sophia Gollers. Ich bin Sozialarbeiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Soziale Arbeit. Ich bin quasi mit der Studie ins ISA gekommen. Und habe mich total gefreut, da mitzuwirken. Ich bin selbst katholisch und auch in katholischen Kontexten aufgewachsen. Also ich habe eine katholische Schule besucht, war in der Jugendarbeit aktiv, im Verband. Und ich habe da total viele prägende und auch sehr positive Erfahrungen auch von Gemeinschaft und Zugehörigkeit gemacht. Und genau deshalb ist mir, glaube ich, auch sehr bewusst, wie viel Potenzial eigentlich in diesen Räumen steckt, aber auch wie groß die Verantwortung ist, die eben auch sicher zu gestalten und sie so zu gestalten, dass junge Menschen und auch Erwachsene, Schutz- und Hilfebedürftige da sich eben bewegen können, ohne dass ihre Grenzen verletzt werden. Und ich war einfach auch gerne Teil der Studie, weil ich mir sicher bin, dass Prävention nur dann wirken kann, wenn man eben auch ehrlich die eigene Arbeit reflektiert und auch hinterfragt und da mutig hinschaut. Und ich fand es eben nochmal wichtig, da auch die Stimmen derjenigen einzubeziehen, um deren Schutz es eigentlich geht. Und genau, unsere Studie hat da ja auch einen wichtigen Beitrag geleistet, weil wir im Rahmen der Forschungswerkstätten, die ja ein Baustein der Studie waren, auch die Chance hatten, auch als Forschende nochmal uns mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann das eigentlich gut gelingen? Wie kann man eigentlich die Stimmen derjenigen sichtbar machen, die da Tag für Tag von der Präventionsarbeit berührt sind? Und diese Auseinandersetzung auch nochmal mit kreativen und partizipativen Methoden der Forschung fand ich sehr spannend und genau, habe da gerne mitgewirkt und mich da eingebracht.
Damit sind wir ja mitten in dem Thema drin. Also ich erinnere mich noch sehr gut an meine allererste Präventionsschulung. Da hieß es, naja, wenn ihr gute Arbeit macht, seht ihr eure Ergebnisse nie. Und das ist ja genau das Schwierige, mit dem ihr euch beschäftigt habt, nämlich mit der die Frage, die auch über der Studie steht, wie kann erfasst werden, was verhindert werden soll? Wie seid ihr das als Institut angegangen? Wie habt ihr versucht, eben genau das herauszufinden, dass es wirkt, wenn es doch keine Wirkung aktiv entfaltet, also im Sehen entfaltet, so muss man das vielleicht besser sagen.
Ja, das ist tatsächlich eine anspruchsvolle Frage. Da haben wir uns zu Beginn und auch als wir das Konzept erarbeitet haben für die Studie, viel den Kopf zerbrochen und haben viel hin und her überlegt, wie kann das gehen? Ne, das Wirksamkeitsproblem, das ist in der Forschung, hat es auch eine lange Tradition, geht das überhaupt und so weiter. Es gibt auch bis heute Forschende, die sagen, das geht gar nicht. Wir haben uns auch deswegen dem angenommen, weil wir das auch auf der Ebene herausfordernd und auch spannend fanden. Wie kann das gehen? Und haben die Studie auch ein bisschen als Pilot verstanden, uns daran zu robben und zu probieren und zu schauen, wie geht's vielleicht doch. Sophia hat schon gesagt, wir haben auch viel ausprobieren können. Und wir haben zu Beginn 4 Grundentscheidungen getroffen zu dieser Frage von Wirksamkeit, die aufeinander aufbauen. Und das erste ist, dass man natürlich Wirksamkeit von sowas Komplexem und auch Abstraktem wie Prävention sexualisierter Gewalt nicht in so einem einfachen, ich sag mal, technisch naiven Zusammenhang von ich drücke einen Knopf, ich tue etwas, ich erlasse eine Ordnung beispielsweise und dann kommt am Ende immer dieses genau raus. Und jedes Mal, wenn ich das mache, dann kommt immer wieder das Gleiche raus. So eine Vorstellung von Wirksamkeit, das war ja, ne, relativ schnell klar, kann hier nicht zugrunde liegen für so eine Studie, sondern immer dann, wenn wir mit Menschen und auch mit sozialen Systemen, mit Gruppen, mit Organisationen zu tun haben, dann ist es ein bisschen komplizierter. Deswegen haben wir gesagt, letztlich müssen wir davon ausgehen, dass Handlungen, Entscheidungen, Vorgaben und auch Maßnahmen, Aktivitäten und deren Auswirkungen nur lose gekoppelt sind. So haben wir das genannt. Das heißt, bis dann die Auswirkung tatsächlich in der Praxis spürbar wird in Form von Veränderungen, von einem veränderten Umgang miteinander, passiert eine ganze Menge. Da müssen viele Menschen Entscheidungen treffen, mitwirken, sich darauf committen und verständigen, dass das wichtig ist. Und alle Menschen auf diesem Weg und auch verschiedene Organisationseinheiten priorisieren das anders, verstehen es vielleicht ein bisschen anders. Das heißt, wir mussten von sowas Komplexem ausgehen und haben das von vornherein zugrunde gelegt, ne, dass Handlungen und Auswirkungen nur lose gekoppelt sind. Das bedeutet aber auch, dass man das nicht im Vorhinein mit so einer Annahme schon gehen kann. Wenn ich das mache, passiert auf jeden Fall das. Ne? Bei Schulungen finde ich das immer ganz eindrücklich. Wir können total gute Schulungen machen. Da ist aber ja viel Weg dazwischen, was da ankommt bei denen, die die Schulung besuchen, was die tatsächlich in ihrer Praxis umsetzen können, wie sie es verstanden haben. Ne? Da sind Schritte dazwischen. Und letztlich lässt sich erst im Nachhinein die Bedeutung dessen, was sie da gelernt haben, für die wirkliche Praxis erfassen. Also es hat auch sowas Rückblickendes. Deswegen haben wir das reflexiv genannt. Also das heißt, es ging auch viel darum, nochmal zu schauen, worauf ist das eigentlich zurückzuführen, was da an Veränderungen in der Praxis möglicherweise beobachtbar sind. Das Dritte, was zu dieser ersten Entscheidung gehört, ist, dass wir davon ausgehen mussten und auch ausgegangen sind, dass die Bedeutung einer Handlung nicht von allen Menschen gleich bewertet wird. Wenn ich Leitungspersonenfrage ist vielleicht eine Entscheidung, eine Vorgabe, eine Regel, die sie setzen, total wichtig und notwendig und hat eine hohe Priorität. Vielleicht sieht das für die Kinder, Jugendlichen, Schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen, die von dieser Regel betroffen sind oder auch für die Mitarbeitenden ganz anders aus. Die werden das anders bewerten oder auch eine andere Wichtigkeit dem zuschreiben. Das heißt, auch da mussten wir davon ausgehen, dass je nach Kontext oder auch individuell, je nachdem, welche Rolle ich habe, welche Position ich habe, Handlungen unterschiedlich bewertet werden. Und? Gehört auch noch dazu. Wir sind davon ausgegangen, dass jede Handlung und auch jede Auswirkung von ungewollten Nebenwirkungen begleitet ist. Und auch die haben wir versucht zu erfassen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für das Forschungskonzept oder für die Forschung, wie wir sie gemacht haben? Das heißt, wir können die nicht im stillen Kämmerlein machen, sondern das im Gegenteil. Das heißt, wir müssen diejenigen, um die es geht, die Prävention machen sollen, die Prävention schützen soll, die müssen wir einbeziehen. Und das haben wir auch versucht. Also wir haben im Rahmen dessen, was möglich war, in 16 Monaten Studie und ne, wir waren ein Team aus 5 Forschenden und haben mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, so viele Gruppen und unterschiedliche AkteurInnen wie möglich aus den Bistümern versucht zu beteiligen. Über unterschiedliche Erhebungen, über unterschiedliche Formate und die Perspektiven und unterschiedlichen Bewertungen dieser Präventionsaktivitäten und all der Anstrengungen, die es gibt, zu erfassen. Dritte Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, dass wir nicht von so einem simplen Verständnis von Prävention, das ist alles, was Vorbeugung ist, ausgegangen sind, sondern auch da ein weites Verständnis zugrunde gelegt haben und gesagt haben, wenn wir über Wirkung und Auswirkungen von Prävention reden, dann müsste das eigentlich auf 3 Ebenen zu erkennen sein. Das erste ist, bei sowas wie gelingt es uns, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass Grenzen und individuelle Meinungen wichtig sind, dass über Sexualität, über Gewalt gesprochen werden kann. Also all das, was wir tun, Bewusstsein zu schaffen, Aufmerksamkeit zu erhöhen, Schutzfaktoren zu stärken, das, was wir unter gewaltpräventiven Organisationskulturen kennen, Kultur der Grenzachtung, also das wäre so eine Ebene, die wir betrachtet haben, um zu schauen, ob Prävention wirken kann. Das ist die erste Ebene, die ist vielleicht eingängig und das, was man auch unter Prävention als erstes in den Kopf bekommt. Und das zweite wäre, dass Grenzverletzungen und Übergriffe frühzeitig erkannt, geklärt und bearbeitet und möglichst beendet werden. Das ist auch eine Form von Schutz und gehört auch zur Prävention dazu, so wie wir sie verstanden haben, weil das letztlich ja ein Ziel ist dessen, was wir da tun unter Prävention. Und die dritte Ebene in diesem dreifachen Verständnis von Prävention ist, dass Verletzungen und Leid, die entweder schon geschehen sind oder die trotz all dem, was wir tun, passieren, auch das ist ein Verständnis, was wir zugrunde gelegt haben, dass wir die anerkennen und Grenzen wiederherstellen, ne, alles, was getan wird, um Selbstbestimmung zurückzugewinnen, das alles gehört zusammen und nur als Gesamtpaket kann Prävention Wirkung entfalten und Auswirkungen zeigen, so wie wir uns das vorstellen. Das war eine dritte Entscheidung. Und die vierte ist, das ist dann die praktische Umsetzung. Wenn wir das ernst nehmen wollen, dann brauchen wir mehrere aufeinander bezogene Erhebungen. Im Projekt waren das insgesamt 6 Bausteine, so haben wir es genannt. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu, auf denen wir geschaut haben, was wurde gemacht, was gibt's an Ordnungen, was gibt's an Dokumenten, was wird darüber gewusst, wie viele Schulungen stattfinden. Das ist eine ganze Menge. Wie sind die Konzepte für diese Schulungen. Wir haben mit unterschiedlichen Menschen Interviews geführt, Fokusgruppen mit Mitarbeitenden gemacht, Forschungswerkstätten, hast du schon erwähnt, mit Kindern, Jugendlichen und Hilfe- und schutzbedürftigen Erwachsenen geführt. Wir haben uns die Interventionsdaten angeguckt und wir haben schließlich eine große Online-Befragung gemacht, weil wir wissen wollten, was denken denn, wir haben es ein bisschen das Kirchenvolk genannt, was denkt denn dieses Kirchenvolk, also Menschen, die sich der katholischen Kirche in Nordrhein-Westfalen in welcher Form auch immer nahe fühlen, was denken die eigentlich über all das? Und so haben wir versucht, uns von verschiedenen Stellen dieser komplexen Frage, kann Prävention wirken und wie kann man Wirksamkeit erfassen, zu nähern.
In dem, was ihr getan habt, und wir reden da gleich auch noch intensiv drüber, was habt ihr getan, mit wem habt ihr gesprochen, was haben die Menschen euch berichtet? Vielleicht ein bisschen vorneweg, was hat euch am meisten beeindruckt und vielleicht auch in beide Richtungen? Also was war positiv beeindruckend, aber was war vielleicht auch tatsächlich negativ beeindruckend in der Arbeit?
Ich glaube, mich hat am meisten beeindruckt, mit was für einer enormen Offenheit und mit wie viel Engagement sich so viele Menschen an dieser Studie beteiligt haben. Also wir haben das irgendwann mal ausgerechnet und lagen bei weit über 5.200 Personen, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass es diese Prä-NRW-Studie heute so gibt, wie wir sie aufgeschrieben haben. Genau, und das ist schon auch bemerkenswert, wie viele Menschen sich da Zeit genommen haben, auch mit uns in den Austausch zu kommen, mit uns zu sprechen, zu Fokusgruppen gekommen sind, bei Interviews teilgenommen haben, die Online-Befragung ausgefüllt haben. Und wir haben schon auch gemerkt in all diesen Gesprächen, dass das Menschen sind, denen Prävention ein echtes Anliegen ist. Also die setzen sich da wirklich für ein, denen ist das wichtig, junge Menschen zu schützen. Und die sind auch bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen und dafür einzustehen. Die wollen sich weiterentwickeln und auch ihre Präventionsarbeit voranbringen. Und die sind auch bereit, Strukturen ganz kritisch zu hinterfragen und auch dahin zu gucken, wo es weh tut, wo es unbequem ist und wo man vielleicht auch mal auf Widerstände stößt, weil das nicht jeder so gerne hört. Das fand ich total spannend. Und gerade die Forschungswerkstätten, also der Austausch mit den Kindern und Jugendlichen und mit den schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, fand ich da irgendwie nochmal ganz prägend, weil wir da ja in die Einrichtungen gegangen sind, in die Schulen, in die Kitas, in die Gemeinden als völlig fremde Forscherin. Und wir haben da trotzdem gemeinsam auch einen Rahmen schaffen können, in dem die Teilnehmenden ganz offen auch erzählen konnten. Also die haben uns wirklich auch von ihrem eigenen Erleben berichtet. Die haben über Grenzverletzungen gesprochen, die sie im Alltag erlebt haben und auch von der eigenen Betroffenheit von sexualisierter Gewalt. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass das so möglich ist. Und sehr beeindruckend fand ich auch, dass sie ganz klare und total reflektierte Ideen davon haben, was sie sich eigentlich wünschen. Also sie haben sehr deutlich gesagt, es braucht mehr Beteiligung, es braucht mehr Transparenz. Wir wünschen uns mehr Ernsthaftigkeit auch im Umgang mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, auch mit dem, was wir erzählen über eigene Erlebnisse. Das waren schon auch intensive Gespräche, die mir auch im Nachgang nochmal gezeigt haben, wie wichtig es ist, auch Menschen einzubinden und sie auch zu fragen und sie als ExpertInnen eigentlich für ihr eigenes Leben wahrzunehmen, weil da eben ja uns gegenüber ganz viele junge und erwachsene Menschen saßen, die ganz großes Interesse haben, sich auch am Diskurs zu beteiligen und ihre Perspektive da einzubringen.
Ich bin da ganz bei dir. Ne? Wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Auch im Nachhinein merken wir immer wieder, dass auch die Geschichten, die wir gehört haben, die ploppen immer wieder so auf, ne? Weil das schon intensiv war. Du hast ja auch gefragt, was, ne? Also da bin ich ganz bei dir und das finde ich nach wie vor auch wirklich bemerkenswert, dass das so gelungen ist. Positiv beeindruckt hat mich auf jeden Fall auch, dass es wirklich ein Interesse daran gab, von Seiten der Bistümer dahin zu gucken. Ne? Also das finde ich schon außergewöhnlich. Andere haben das bisher nicht gemacht. Ne? Also auch andere Organisationen sind ja lange mit Prävention unterwegs und da gibt es ja auch viel Ringen darum und auch viel Bedarf daran darzustellen, dass das alles gut und wichtig ist, ne? Gerade im Bereich Prävention kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu, damit das nicht untergeht, so weil es ein Dauerlauf ist und eine Daueraufgabe und da Aufmerksamkeit für wach zu halten ist manchmal auch mühevoll und anstrengend, aber dass man da auch hingegangen ist und gesagt hat, Mensch, wir wollen gerne wissen, wo stehen wir da? Was funktioniert schon? Wo ist Luft nach oben? Das hat mich schon von Anfang an beeindruckt. Und wenn du sagst, was hat mich vielleicht auch negativ beeindruckt, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Begriff ist für das, was mir in den Kopf kommt. Aber mir ist sehr einprägsam auch in Erinnerung geblieben, wie schwer es für eine Organisation, wie so ein Bistum ist, das ja auch unter Druck ist durch, ne, all die Aufmerksamkeit, die gerade auf diesem Themenkomplex liegt und allem, was da dran so hängt und auch gehangen hat die letzten Jahre, wie schwer es da nach wie vor ist, Deutungsmacht abzugeben an Betroffene, die eine eigene Perspektive haben. Und das, auch das haben wir später in den Daten ja ganz deutlich gesehen, dass die nochmal eigene Bewertungen finden für das, was da an Aktivitäten und an Anstrengungen unternommen wird, dass die das deutlich kritischer sehen. Und ne, da, dass das nach wie vor so ein Ringen ist, da hänge ich irgendwie auch gedanklich nach wie vor dran. Wie kann das gut gehen, wenn eine Organisation eigentlich unter Druck ist und auch die Menschen, die Verantwortung für die Organisation tragen, ja die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass die Organisation vorankommt und ne, in ihren Grundfesten stehen bleibt und so weiter und gleichzeitig Deutungsmacht abzugeben, was immer auch riskant ist und heikel, das beschäftigt mich nachhaltig.
Ihr habt berichtet, dass ihr in 6 verschiedenen Bausteinen mit verschiedenen Methoden mit den unterschiedlichsten Personengruppen gesprochen habt, verschiedene Rollen auch die Personen eingenommen haben, verschiedene Alterskategorien und da versucht haben, doch viele Menschen einfach Gehör zu verschaffen. Vielleicht gucken wir da mal genau rein, was konnten die Menschen berichten und inwieweit haben oder welche Geschichten sind es, von denen ihr sagt, die ploppen immer wieder auf, die haben euch beeindruckt.
Ich fange vielleicht mal ein bisschen untypisch an mit den Interviews mit den VerantwortungsträgerInnen, weil da sind, also da kann ich so ein paar Sätze tatsächlich vielleicht reinbringen, die ich ganz spannend fand. Und wir haben ja mit den Generalvikaren gesprochen, wir haben mit Präventions- und mit Interventionsbeauftragten gesprochen und wollten von denen hören, wie sie ihre Verantwortung wahrnehmen, wie sie zu diesem Thema stehen, wie sich das für sie im Alltag anfühlt, wie sie das aufteilen. Und da ist so ein prägender Satz in meinem Kopf, mit Prävention macht man keine Schlagzeilen. Und das kam im Zusammenhang damit, dass Intervention auch ein großes und ein wichtiges Thema ist, aber so eine unmittelbare Dringlichkeit hat. Ne? Wenn es um konkrete Fälle, um Vorwürfe, um Taten geht, dann hat das Medieninteresse, dann kriegt das viel auch direkte Aufmerksamkeit und Ressource in der Organisation. Und bei Prävention ist es viel schwieriger. Und das keine Schlagzeilen machen gilt im Positiven wie im Negativen. Ne? Das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Krux an der ganzen Geschichte. Und das kann aber dafür sorgen, dass Prävention und auch die vielen Menschen, die sich in den Bistümern für Prävention engagieren, die Schulung machen, die Präventionsfachkräfte sind in den Einrichtungen und Kirchengemeinden, dass die so ein bisschen auch darum ringen müssen, mit diesem Thema sich Gehör zu verschaffen und ne, dafür Ressourcen bereitzustellen und so weiter. Und das dachte ich, das ist schon sehr wahr und das ist eine Herausforderung, die einfach bleibt, ne? Dass Prävention nicht hinter Intervention und Aufarbeitung, die so eine Dringlichkeit haben, zurückfällt, sondern als Daueraufgabe auch genauso immer wieder wachgehalten werden kann.
Genau, und dann haben wir ja auch noch mit den Mitarbeitenden gesprochen. Wir haben Gespräche mit Haupt- und Ehrenamtlichen geführt in den ganz verschiedenen Handlungsfeldern, die wir uns angeschaut haben, also aus der Kita, aus den Schulen, aus Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung und auch aus der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit in der gesamten Breite, die dieses Feld so hat. Und was da, finde ich, auch ganz deutlich würde, ist, dass Prävention ein total fester Bestandteil der Tätigkeit ist, die so machen. Also das gehört ganz selbstverständlich dazu, dass man sich für Prävention einsetzt. Und da erinnere ich mich noch an Ehrenamtliche, die ganz klar sagen, natürlich fährt bei uns niemand in die Ferienfreizeit, wenn er keine Präventionsschulung besucht hat. Für die das dazugehört, die gesagt haben, ja, es ist wie vor dem Führerschein den Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Das steht gar nicht außer Frage, dass wir das so machen müssen. Lehrkräfte, die ganz klar gesagt haben, Schulungen reichen ja nicht, wir müssen das Thema irgendwie wachhalten und wir machen hier regelmäßig auch pädagogische Tage und da besprechen wir auch solche Themen, die mit Präventionsarbeit in Verbindung stehen. Da bleibt so ein bisschen der Diskurs erhalten, damit wir da dranbleiben. Fachkräfte aus Wohneinrichtungen, die gesagt haben, wir überarbeiten jetzt unser Schutzkonzept und uns ist es wichtig, da alle einzubinden und wir suchen da auch nach partizipativen Methoden, das gemeinsam zu gestalten, damit das unser Schutzkonzept wird und nichts, was wir einfach von oben vorgeben. Also da war ganz viel Anerkennung des Themas und ganz viel Selbstverständlichkeit spürbar. Das ist mir total hängen geblieben und wir haben aber auch gemerkt, so einfach ist das eben nicht. Also Prävention hat hohe Ansprüche, denen sich die Menschen in der Praxis auch gegenübersehen und die haben die auch ganz vielfach benannt. Also Präventionsfachkräfte, die sagen, ich mache das hier on top, ich habe da keine zeitlichen Ressourcen für, ich bin auch oft Einzelkämpferin, weil es gar keinen gesicherten organisatorischen Rahmen gibt, weil mir ganz viel Verantwortung für dieses Thema, für das ich auch stehen will, zugeschrieben wird. Aber es ist doch schwierig, dann auch Menschen zu gewinnen, sich da auch einzusetzen und da sind doch auch noch viele Sorgen und Ängste und Widerstände, gegen die man dann so ankämpft. Vieles bleibt auch unklar, es sind viele Fragen noch offen, auch was so die Zuständigkeit angeht. Was passiert, wenn sich ein junger Mensch an mich wendet, der andere Formen von Gewalt erlebt hat? An wen wende ich mich dann eigentlich? Also genau, da sehen sich Fachkräfte eben ganz vielen offenen Fragen gegenüber, für die es noch keine Lösungen gibt und bei denen sie eben ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen sind. Und da, genau, das ist mir auch nochmal hängen geblieben, so als wichtige Aussage, da dran zu bleiben.
Ja. Ja, wenn ich an die Forschungswerkstätten denke, fallen mir natürlich ganz viele Geschichten ein, aber ich glaube so, wenn man es zusammenfassen will, sind das schon die Geschichten, in denen es um die ganz alltäglichen Grenzverletzungen ging, wo junge Menschen oder auch Erwachsene Menschen mit Behinderung in Wohngruppen uns davon erzählt haben, wo ihre Meinung eben nicht gehört wird oder wo es schon vermeintlich darum geht, dass sie ihre Meinung äußern können, aber am Ende sich trotzdem nichts verändert. Also da können sie ihre Meinung zwar sagen, es wird ihnen auch zugehört, aber sie erleben schon auch, dass Erwachsene oder auch Mitarbeitende selber da genau an die Grenzen stoßen, die du gerade skizziert hast. Ne? Und das wird bei den Menschen, um deren Schutz es geht, kommt das auch so an. Ne? Dass wenn wir als Fachkräfte oder wenn Fachkräfte in den Einrichtungen, in den Schulen, in den Gemeinden selber nicht so richtig weiter wissen und auch nicht viel in der Hand haben oder unter Druck sind. Ne? Junge Menschen haben uns auch erzählt, naja, da ist schon eine echte Schwelle, wenn ich was erlebt habe, was mich belastet und dann auf Lehrkräfte oder auf Mitarbeitende stoße, von denen ich ja weiß, das nehme ich ja wahr, ich kenne die ja oft gut und über eine lange Zeit, dass die selber überhaupt keine Zeit haben, dass sie total im Stress sind und dann muss ich denen so hinterherlaufen. Ich weiß, die würden mir zuhören, aber ich kriege die gar nicht richtig zu packen. Auch sowas haben wir nicht nur gehört, sondern wir haben ja in den Forschungswerkstätten mit einer Methode gearbeitet, die heißt Photovoice. Und Photovoice heißt, wir haben Fragen gestellt, ne, zum Beispiel dazu, wo die Meinung von Einzelnen gehört und ernst genommen wird und wo sie was verändern kann. Und wir haben dann die Gruppen, mit denen wir gearbeitet haben, gebeten, dazu Bilder zu machen. Größtenteils als Fotos, manchmal wurde gemalt oder gebastelt, aber ne, wir haben viele Fotos dazu. Und dann sind wir über diese Fotos ins Gespräch gekommen. Und da gibt es wirklich eindrucksvolle Bilder, die auch in der Studie zu sehen sind, wo Kinder und Jugendliche eine Linie auf den Boden gemacht haben. Und dann sieht man, dass ein Fuß steht hinter der Linie, der andere steht so drauf. Der ist nicht drüber, sondern der ist drauf. Ne, also womit sie sagen wollen, es sind gar nicht die großen Fälle und Taten, die wir unter sexualisierter Gewalt verstehen, die auch in den Medien sind, ne, die man irgendwie in der Presse lesen kann, über die man vielleicht auch in Schulungen hört, sondern es ist das Alltägliche, was uns aber belastet und wo wir gar nicht sicher sind, ist das denn das und ist das schon etwas, mit dem wir uns dann an Ansprechpersonen wenden können und so weiter. Also das ist mir im Kopf geblieben. Mir ist auch im Kopf geblieben, wie vielfältig und wie häufig das ist. Jede Gruppe, mit der wir gesprochen haben, konnte uns von solchen Situationen, die wir als Grenzverletzung, zum Teil auch als massiven sexuellen Übergriff bezeichnen würden, erzählen. Also das ist kein Problem, das der Vergangenheit angehört. So, ne? Das ist was Reales, das ist was Alltägliches und das ist Teil der Lebensrealität von Kindern, Jugendlichen und Hilfe- und schutzbedürftigen Erwachsenen. Und die sind da sprachfähig. Die haben uns das sehr konkret erzählt und haben uns sehr konkret gesagt, was sie gebraucht hätten. Und so ein bisschen mutmachend ist mir im Kopf geblieben, dass sie alle auch zumindest eine Person benennen konnten, wo sie glauben, die würde ihnen zuhören oder an die sie sich haben wenden können, wenn sie schon was erlebt haben. Das waren allerdings meistens nicht diejenigen, die da irgendwie so ein Schild umhängen hatten, ich bin hier zuständig für Intervention, sondern das waren andere Menschen, die sich aus ihrer Sicht als vertrauenswürdig erwiesen haben, weil sie Schulung geben, weil sie, warum auch immer, den Eindruck vermitteln, dass man ihnen das zutrauen und sich ihnen auch anvertrauen kann.
Ich finde das ganz spannend, selber so auch wieder zu hören, weil das für mich natürlich nochmal diese persönliche Ebene der Präventionsarbeit, der alltäglichen Präventionsarbeit aufmacht. Selber bin ich ja auch im pädagogischen Bereich tätig und weiß, wie wichtig eigentlich Beziehungsarbeit ist, aber dass es hier natürlich dann nochmal konzentriert heraussticht in diesem Themenbereich.
Ja, das war so. Das hat uns wirklich aus jeder Forschungswerkstatt letztlich angesprungen, ne? Dass es darum geht und das stößt natürlich an Grenzen, wenn eine Organisation wie ein Bistum, das ja eine Riesenorganisation ist und total vielschichtig, versucht, das zu organisieren, weil da ne, kommen wir an so eine Grenze, was davon kann ich eigentlich herbeiführen und wie und ne, was braucht es dafür? Das ist schon eine komplexe Herausforderung.
Habt ihr den Eindruck, ne, du hast auch von alltäglichen Grenzverletzungen gesprochen, wenn wir nochmal auf Schlagzeilen gucken, sind wir da ja meist nicht, ne? Und sind im Verständnis von Prävention häufig erstmal so, indem wir wollen Kindesmissbrauch vermeiden oder verhindern. Du hast deutlich geschildert, Milena, dass die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, genau davon berichtet haben, dass es diese alltäglichen Grenzverletzungen gibt. Hattet ihr den Eindruck, dass das quasi die Verantwortlichen auch auf dem Schirm haben und dass das wirklich auch Teil der Präventionsarbeit ist, da anzusetzen?
Ich schiebe mal zu Sophia rüber. Ich bin gespannt, wie du es beantwortest. Ich würde sagen, teils, teils. Sie hatten das schon auf dem Schirm. Also ich habe Präventionsfachkräfte im Ohr, die gesagt haben, natürlich, mit solchen Dingen kommen die Kinder und Jugendlichen aus meiner Kirchengemeinde zu mir, wenn ich mit denen auf einer Ferienfreizeit bin, wenn wir Aktivitäten hier in der Gemeinde machen. Die kennen mich inzwischen gut. Und natürlich erzählen die mir auch von all dem. Also die Menschen, die ganz nah dran sind an den Kindern und Jugendlichen, auch Lehrkräfte, Vertrauenslehrkräfte habe ich im Kopf oder Fachkräfte in Wohngruppen, die das durchaus auf dem Schirm haben und die das auch als Teil von Prävention verstehen, die uns aber auch gesagt haben, na ja, in den Schulungen, die ich gemacht habe, die gut sind, war das aber nicht so richtig Thema. Also ne, da haben wir den Bruch, wenn es da einen gibt, gehört und gesehen und wahrgenommen, dass da eben die Schulungen nur bedingt auf diese alltäglichen Grenzverletzungen, die ja auch oft gar nicht in erster Linie als streng genommen und im engeren Sinne sexualisierte Gewalt direkt zu erkennen sind. Manchmal sind sie das, manchmal sind sie auch ein Anfang davon. Aber ja, bei den Fachkräften und bei den Menschen, die eng im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sind, würde ich sagen, die haben das auf dem Schirm. Aber ob das in den Konzepten und in den Materialien und in den Curricula für Schulungen schon so auftaucht, weiß ich nicht genau. Die haben schon häufig noch den Fokus auf sexualisierte Gewalt. Da werden Grenzverletzungen erwähnt. Aber was konkret und wie genau, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Das deckt sich auch damit, finde ich, dass die zweite große Botschaft, das fällt mir gerade dabei ein, weil das eng zusammenhängt und eigentlich nicht voneinander zu trennen ist, die uns die Menschen in den Forschungswerkstätten mitgegeben hat, ist, wir sind einfach generell viel zu wenig beteiligt. Wir werden gar nicht einbezogen in die Frage, was braucht es denn für Prävention, sondern wenn es zum Beispiel, also und das gilt generell, da haben wir viele Beispiele gehört, wie zum Beispiel eine sehr engagierte Gruppe von Messdienerleitungen bis zu 40, 50 Kinder und Jugendliche aktivieren kann in ihrer Gemeinde. Die haben aber innerhalb der Kirchengemeinde und in dem, was in der Gemeinde alltäglich passiert, kaum Raum. Die sind so wie so ein Satellit und fühlen sich da selber schon wenig beteiligt. Ne, wo ich denke, aber schade eigentlich, da ist so ein Potenzial und das ist so ein Schatz, was die da ja auch an jungen Menschen, die irgendwie ne, Jugendarbeit im Raum der Kirche machen wollen und sich da engagieren, die haben überhaupt keine Nachwuchsprobleme, haben sie uns erzählt. Im Gegenteil, der Run auf die LeiterInnen-Ausbildung ist groß und das wird einfach nicht genutzt. Ne, dass diese Form von Beteiligung gar keine Rolle spielt in der Organisation an einigen Stellen, das zog sich ebenfalls wie so ein roter Faden durch. Und da habe ich gedacht, das müsste eigentlich in Konzepten viel mehr Berücksichtigung finden und auch in Schulungen. Wie kann das ganz konkret gehen, dass wir die Meinung von Kindern, Jugendlichen und Hilfe- und Schutzbedürftigen Erwachsenen nicht nur hören, sondern die auch einbeziehen in Entscheidungen, weil wir wissen aus der Forschung und auch, ich glaube, das erschließt sich auch für alle, die in der Prävention tätig sind, das kann nur dann gelingen, wenn wir die Menschen selber einbeziehen. Also Prävention und Partizipation gehören da ganz eng zusammen und sind quasi wie so ein zwei Seiten einer Medaille. Das eine geht nicht ohne das andere. Das fällt mir dabei noch ein und da haben wir ganz, ganz viele Geschichten zugehört. Und auch der Teil ist, glaube ich, bisher im Rahmen von Prävention noch nicht genug auf dem Schirm.
Genau, das ist eine Leerstelle, die wir an ganz vielen Stellen finden, also die wir in den Gesprächen mit den Mitarbeitenden festgestellt haben, die ganz wenig von sich aus eigentlich dazu gesagt haben, wie sie das gestalten, die Beteiligung, wie sie junge Menschen auch in Präventionsprozesse einbinden. Das sind dann eher so einzelne Beispiele, die dann so hängen bleiben, aber eben auch, weil sie eher selten vorgekommen sind. Und genau in den Konzepten und Materialien fehlt es eben auch an ganz konkreten Vorstellungen.
Da unterscheidet sich das, was wir für den Bistümer gefunden haben oder insgesamt im Rahmen der katholischen Kirche finden, übrigens auch von Konzepten und vergleichbaren Materialien aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also das war schon so ein Spezifikum, dass diese Leerstelle Beteiligung relativ ausgeprägt ist.
Ich höre ganz oft, wenn ich gerade mit Kitas oder so zum Thema Prävention arbeite, dass die immer wieder sagen, wie soll ich die denn auch beteiligen? Der Intellekt ist ja noch gar nicht da. Und auch bei anfänglichen weiterführenden Schulen, so 5. bis 7. Klasse, höre ich das noch ganz häufig. Ich glaube, da geht Partizipation auch ganz stark mit Sprachfähigkeit einfach einher. Einfach sprachfähig machen schon als erster Schritt dazu, um überhaupt mal eine Meinung äußern zu können. Und das zieht sich dann ja auch hoch. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ich erinnere mich immer sehr gerne an eine Schulung von mir, wo eine Frau Mitte 40 saß und wirklich 12 Stunden Schulung brauchte, bis sie das Wort Penis aussprechen konnte, weil so eine innere Barriere dagegen war. Es ist für mich immer wieder das Sinnbild davon, was wir gesamtgesellschaftlich auch eigentlich leisten müssen. Ich glaube, dass das zwar ein kirchliches Problem, Lehrstelle ist, aber wir sind da gesamtgesellschaftlich noch nicht so viel weiter vorne.
Bin ich ganz bei dir. Ne? Aber da war es eben, wenn wir auf der Konzeptebene gucken, da merkt man, dass es auch eben in den Konzepten fehlt. Dass andere in der Umsetzung vielleicht auch nicht viel weiter sind oder auch nicht bessere Ideen haben, da bin ich ganz bei dir. Aber ne, wo die Konzepte vieler anderer ähnlich sind, war hier tatsächlich immer wieder so die Frage, Beschwerde kommt vor, dass Beschwerdeverfahren wichtig sind, damit Mitteilungen überhaupt irgendwie da ankommen, wo sie auch bearbeitet werden können. Dass Prävention wichtig ist, darum geht es ja, aber Beteiligung fehlt in diesem Dreiklang, der eigentlich zusammengehört.
Was in euren Schilderungen für mich gerade nochmal rauskam, war, dass einige schwer zu greifen sind für die Kinder und Jugendlichen, um ihnen von alltäglichen Übergriffen zu erzählen. Ich weiß, dass ich immer selber gelernt habe in Schulungen oder auch Fortbildungen dazu oder auch die Gespräche mit Betroffenen, die ich schon hatte, die immer gesagt haben, naja, ich habe mir auch sehr genau überlegt, wer hält das aus, wenn ich das erzähle. Müssen wir das auch schon mitdenken bei Übergriffigkeiten, bei Grenzverletzungen? Oder ist das eben dieser Fokus, den wir nur beim sexuellen Missbrauch eigentlich haben, der uns da so ein bisschen hemmt vielleicht auch in der Arbeit?
Nee, ich glaube, wir haben das auch schon unterhalb dieser Schwelle zum konkreten sexuellen Missbrauch oder sexualisierten Übergriffen gehört, weil es auch darum geht, dass Kinder, Jugendliche und Hilfe- und Schutzbedürftige Erwachsene erleben, dass eine Erfahrung von Herabwürdigung, bloßgestellt werden, dass auch dafür schon manchmal entweder ja gar nicht so sehr das Ohr fehlt, weil sie haben schon gesagt, ich kenne ja Menschen, die mir zuhören, aber die bewerten dann vielleicht auch die Dringlichkeit oder die Intensität dieser Erfahrung ganz anders. Und meistens war da dann eine Schwelle, ne? Oder die haben, habe ich schon erwähnt, selber gar nicht so die Möglichkeit daran, was zu verändern, weil das System das so vorgibt. Ne? Schule, da gibt es natürlich viele Beispiele. Wenn das Schwimmbad in der Schule eine große Fensterfront hat, Schwimmunterricht ist irgendwie vorgegeben, da muss man mit. Man kann aber nicht selber entscheiden, wer denn dann in dem Moment, wo man Schwimmunterricht hat und sich in Badekleidung zeigt, was ja immer irgendwie auch mit vielleicht Peinlichkeit belegt ist oder so, wer da vorbeiläuft. Ne? Also das sind so Sachen, die können ja auch die Lehrkräfte mitunter gar nicht verändern. Aber da zumindest eine Sensibilität entwickeln, das wäre vielleicht ein erster Schritt dafür, dass das schon auch eine ernstzunehmende Erfahrung ist und dass, wenn junge Menschen sagen, oh, ich fühle mich nicht so wohl mit Schwimmunterricht, ne, in diesem Setting, da zumindest drüber sprechen zu können und das ernst zu nehmen und nicht sagen, ja gut, das ist jetzt so, dann müssen wir halt alle machen, ne? Also das wäre so ein Schritt und da, glaube ich, ist der Teil, wo es anfängt. Weil wenn die Erfahrung von, ich werde hier nicht ernst genommen und meine Wahrnehmung, mein Empfinden, meine Grenze zählt hier eigentlich gar nicht, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie es jungen Menschen oder auch Menschen mit Behinderung gelingen soll, über massivere Formen von Gewalt oder sexuellen Missbrauch zu sprechen.
Ist natürlich insofern ein ganz schwieriger Punkt, als dass es nicht, also das kann ich so schlecht von der oberen Ebene diktieren. Ich kann sagen, wir gucken bei allen in die Führungszeugnisse. Ich kann sagen, niemand fährt ohne Schulung mit in unser Ferienlager. Aber dass die Haltung, die ich in der Schulung ja eigentlich auch vermitteln möchte, ankommt, ist natürlich nicht zu verordnen. Mhm. Ja, und da ist ja eine spannende Frage, also was kann ich tun, um das zu verbessern? Also wie kann ich daran wirken, ja, Haltung zu verordnen oder in die Fläche zu bringen?
Mhm. Also da würde ich gerne auf das zurückgreifen, was uns die jungen Menschen selber gesagt haben. Die haben gesagt, lass uns doch mal über solche Erfahrungen sprechen, also wirklich über Konkretes reden, über Fallbeispiele. Und sie haben uns auch gesagt, naja, aber all die Erwachsenen, mit denen wir zu tun haben, die waren doch auch mal Kinder und Jugendliche, die haben doch solche Erfahrungen sicherlich auch gemacht. Und vielleicht ist das ein Schlüssel, ne, dazu sagen, lass uns doch wirklich über das reden, was wir auch selber als Fachkräfte, als Mitarbeitende an Grenzen erleben, wo wir uns nicht wohlfühlen, wo uns vielleicht auch mal was misslungen ist, wo wir uns dann nicht getraut haben und so. Ne? Also all diese Erfahrungen, die sind ja nicht weg, nur weil man erwachsen ist. Und vielleicht ist das so ein Kern oder ein Schlüssel, wo uns die jungen Menschen selber in den Forschungswerkstätten draufgestoßen haben und sagen, ja, vielleicht ist das gerade auch in Schulungen nochmal ein Teil, der mehr Raum kriegen könnte. Ist vielleicht ein Weg. Vielleicht gibt es auch noch weitere, aber das wäre tatsächlich auch ein Punkt, wo man nochmal weiter hinschauen darf und sollte.
Mach einen kleinen Sprung. Ihr habt versucht, das habt ihr auch beschrieben, das Kirchenvolk, ihr nennt das so, und ich glaube, es ist auch ein gängiger Begriff, wissen alle, was mit anzufangen, einzubinden. Ich habe jetzt gerade schon die Zahl, ich glaube, 5200 gehört, Menschen, die insgesamt beteiligt waren. Das ist schon, finde ich, sehr beeindruckend. Habt ihr das Gefühl, ihr habt Kirchenvolk, was gar nicht so sehr mit Prävention explizit beschäftigt ist, auch mitnehmen können?
Das ist eine gute Frage. Genau, wir haben ja diese Online-Befragung gemacht. Die haben wir breit gestreut. Das heißt, wir haben über verschiedene E-Mail-Verteiler, die wir hatten, Kontakt zu Einrichtungen aufgenommen. Wir haben Kitas und Schulen angeschrieben. Wir haben die Gemeinden angeschrieben. Wir haben Flyer und Aushänge gedruckt, die dann in den Gemeinden hingen, zum Teil in Kitas hingen. Wir haben Social Media genutzt, wir haben über die Homepages der Bistümer aufgerufen, weil wir einfach wissen wollten, auf welcher Bühne findet Präventionsarbeit statt und was denkt dieses Kirchenvolk tatsächlich über die Präventionsarbeit der Kirche. Wir haben da genau über 5000 Menschen erreicht, aus allen Altersgruppen, in allen Geschlechtern und auch verteilt über alle die 5 Bistümer und Erzbistümer, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir haben aber, das muss ich einschränkend sagen, deshalb haben wir es am Ende auch nicht mehr nur Kirchenvolk, sondern aktives Kirchenvolk benannt, vor allem die Menschen erreicht, die engagiert sind in der Kirche, also die ein Hauptamt haben oder ein Ehrenamt ausüben oder sogar beides tun. Auch das gab es ganz viel. Und nur ein ganz kleiner Teil der Menschen, die tatsächlich am Ende an der Online-Befragung teilgenommen haben, haben eigentlich gar keine Rolle im kirchlichen Leben. Genau, das ist auf jeden Fall die Einschränkung und auch ein bisschen die Grenze eben der Studie und der Erhebung. Aber eben auch ein Teil dessen, wie wir vorgegangen sind. Natürlich ist die Chance, dass jemand sich beteiligt und das Interesse an so einer Studie höher oder wahrscheinlicher, wenn man sich selber auch engagiert und sich mit den Strukturen und der Arbeit der Kirche auseinandersetzt. Wir hätten es auch total spannend gefunden, nochmal die Perspektive von denjenigen einzuholen oder aufzuzeigen, die sich aus der Kirche eher zurückgezogen haben oder für die Kirche auch ein wichtiger Teil ihres Lebens ist, ohne dass sie da eine aktive Rolle einnehmen. Gerade auch, weil ja diese Distanz oft nochmal auch eine andere Perspektive auf Strukturen und auch auf die konkrete Präventionsarbeit ermöglicht. Trotzdem haben wir aber einen wichtigen, wenn auch ja begrenzten Ausschnitt erheben können. Und da ist auf jeden Fall eine ganz deutliche Positionierung erkennbar. Also die Menschen, die heute mit ihrer Rolle und mit ihrem Engagement Kirche tragen und auch gestalten, die sagen ganz klar, wir stehen hinter den Anstrengungen der katholischen Kirche. Wir finden, das ist wichtig, was da an Präventionsarbeit passiert. Das ist absolut notwendig, dass wir da Verantwortung tragen und uns einsetzen. Und die sagen auch, bei all den Ressourcen, die das braucht, all die Zeit und auch das Finanzielle, was da reinfließt, ist es aber auf gar keinen Fall überbewertet. Also das brauchen wir mindestens, wenn nicht noch mehr, und da müssen wir dranbleiben. Und das ist ja ein deutliches Signal auch zur Präventionsarbeit und deshalb auch ein trotzdem ganz wichtiger Befund.
Ja, das wäre total spannend gewesen, ne? Aber da ist, glaube ich, jede Studie ein bisschen limitiert und unsere eben auch, weil in der Erfahrung auch aus anderen Projekten vor allem natürlich die Menschen teilnehmen, die einen engen Bezug zum Thema haben an solchen Befragungen. Wenn ihr da gute Ideen habt, sie sind herzlich willkommen. Wir fänden es total spannend, da auch nochmal weiter zu gucken, weil wir ja auch mitbekommen haben in anderen Bausteinen, dass auch die öffentliche Meinung, das, was in Medien passiert, das, was eher an den Rändern der Organisation passiert, hochspannend ist und das mit beeinflusst, was an auch Sprache, auch an Narrativen über Prävention eigentlich in der Welt ist.
Gucken wir doch mal ganz konkret da rein, wenn ich so manche Menschen, die gerade die Missbrauchsfälle als Auslöser nehmen, um aus Kirche auszutreten, frage, ob unsere Präventionsarbeit wirkt, kriege ich ein ganz klares Nein. Was ist eure Aussage, wenn wir diese Frage so auf den Punkt bringen? Wirkt Prävention?
Ja, das lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Wir können ausgehend davon, dass wir sagen können, die Bistümer haben ihre Verantwortung wahrgenommen inzwischen. Das ist völlig klar. Es hat eine hohe Selbstverständlichkeit, dass Prävention zur Arbeit von Menschen ehrenamtlich wie hauptamtlich in kirchlichen Kontexten gehört. Es ist ein bedeutsames, anerkanntes Arbeitsfeld geworden und es sind viele Anstrengungen, auch deutliche Erfolge. Da ist viel passiert an Sensibilisierung, an Schulungen. Das ist angekommen. Vor dem Hintergrund würden wir immer sagen, ja, Prävention wirkt. Da sind Auswirkungen in der Praxis erkennbar. Dass es Schutzkonzepte gibt, dass Ansprechpersonen benannt sind, dass das Thema wachgehalten wird. Ne? All das zählt für uns dazu, zu sagen, Prävention wirkt. Wir haben es auch in den Interventionsdaten gesehen, dass zum Beispiel die Taten aus der jüngeren Vergangenheit, die bei den Erzbistümern gemeldet werden und bei den Bistümern, dass die viel häufiger sexualbezogene Grenzverletzungen umfassen und seltener massive Formen von sexuellem Missbrauch. Bei den Taten, die länger zurückliegen und gemeldet werden, ist das anders. Das heißt, wir werten das so, dass es da eine Verschiebung gibt. Und ne, genau das, was man sich wünscht an Sensibilisierung, dass auch vermeintlich alltäglichere Grenzverletzungen und Übergriffe als solche erkannt und benannt werden und auch mitgeteilt werden, damit was passiert und auch bearbeitbar werden, da würden wir sagen, das ist auf jeden Fall ein Indikator von einer funktionierenden Präventions- und Interventionsstruktur. Also insofern, Prävention wirkt. Wir sehen aber auch an vielen Stellen, sie muss fortgesetzt werden. Man kann jetzt nicht sagen, toll, jetzt haben wir das 15 Jahre gemacht und wir haben uns so angestrengt, das ist auch so. Jetzt können wir uns zurücklehnen, sondern das muss fortgesetzt werden. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir sehen in den Interventionsdaten nämlich auch, es sind nicht weniger Taten geworden, die da gemeldet werden. Das ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was das sogenannte Hellfeld ist. Das lässt keine Rückschlüsse darauf, wie viele Taten gibt es insgesamt. Das ist ja noch auch eine, ähnlich wie die Wirksamkeit von Prävention, bisher noch nicht zu Ende bearbeitete Frage, auch in der Forschung und auch in der Praxis. Aber wir sehen eben, das Thema ist nicht weg. Das ist nach wie vor Teil der Lebensrealität. Sexualisierte Gewalt, Übergriffe, Grenzverletzungen sind kein Thema der Vergangenheit. Deswegen ist die Antwort auch, Prävention wirkt, muss aber fortgesetzt und kann auch verbessert werden. Da haben uns die Fachkräfte und auch die jungen Menschen eine ganze Menge mitgegeben, was wir in den Forschungsbericht geschrieben haben, was die Bistümer tun können, wo noch Luft nach oben ist. Also das ist schon eine mehrteilige Antwort. Prävention wirkt, muss fortgesetzt und kann verbessert werden. Und wir haben auch Bedingungen gefunden, die dazu beitragen, ob Prävention wirkt und wirken kann.
Also schlechte Nachricht für alle die, die immer sagen, die Täter sterben aus.
Unbedingt. Die Bedingungen, von denen du gesprochen hast, könnt ihr die noch mal ein bisschen ausführen? Also tatsächlich mal erzählen, was sind die Bedingungen, die nötig sind?
Ich habe es jetzt in den Vorträgen, die wir hatten, zu den Ergebnissen mal so versucht zu formulieren. Also die Überschrift über die Studie, die wir gewählt haben, ist ja, kann Prävention wirken? Und die etwas komplexere Antwort als zweiten Teil zu dem, was ich gerade gesagt habe, wäre ja, Prävention wirkt, wenn, Und zu dem Punkt kann ich sagen, wenn Prävention und Intervention und auch Aufarbeitung zusammengedacht und organisiert werden. Na, wie wir es am Anfang skizziert haben, das darf nicht, auch nicht in der vermeintlichen Dringlichkeit gegeneinander ausgespielt werden, sondern es ist ein Gesamtpaket und muss auch so bearbeitet werden. Gleichzeitig ist das eine Herausforderung und auch ein Spannungsfeld, weil natürlich in der Organisation das irgendwie auch in Zuständigkeiten und möglichst klaren Abläufen geregelt wird. Also das wäre ein Faktor, wo wir sagen, das muss zusammengedacht werden und gleichzeitig organisiert werden, damit klar ist, wer sich um was kümmert, weil nicht alle können alles machen. Das wäre aus unserer Sicht ein Punkt, den es weiterhin auch für so ein Bistum auf dem Schirm zu behalten gehört. Wie kann das gut gehen? Wo wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Runde drüber zu drehen ist. Ein zweiter Punkt, Prävention wirkt dann, wenn öffentliche Diskurse und Probleme und auch Erfolge von Prävention, Intervention und auch von Aufarbeitung im Raum der Kirche aktiv geführt werden. Also wenn wir weiterhin sagen, das ist aber wichtig, dass wir da hingucken. Man könnte ja den Impuls haben, sagen, jetzt haben die 5 Bistümer in Nordrhein-Westfalen so eine aufwendige Studie gemacht. Das war auch anstrengend. Wir haben auch vielen Menschen viel Arbeit gemacht, weil wir von denen was wissen wollten. Da ist ja erstmal menschlich sagen, jetzt ruhen wir uns erstmal aus. Genau das darf nicht passieren, wenn Prävention auch nachhaltig wirksam sein soll, sondern da braucht es auch ein Interesse daran, wie geht das weiter? Hat sich da was verändert? Auch seit der Studie? Wie können wir das festhalten? Ne? Also da den Diskurs über Erfolge, über Wirksamkeit und auch über die Qualität aufrechtzuerhalten, wäre aus unserer Sicht wichtig. Ein weiterer vielleicht schon auch spezifischer Punkt in der katholischen Kirche oder überhaupt in katholischen Kontexten wäre, dass es dass Prävention dann wirken kann, wenn Differenzen und Kontroversen zwischen weltlichen und zwischen kirchlichen Vorstellungen, insbesondere zu Sexualität, zu Geschlechterrollen, zu Hierarchie, zumindest ernst genommen bearbeitet und aktiv geführt werden. Also da muss drüber gesprochen werden, weil auch das ist uns begegnet, wenn Sexuallehre im Raum der Kirchen und das, was Menschen in ihrem Alltag, in ihrer Realität erleben zum Thema Sexualität, wenn das Brüche hat und nicht zumindest nicht sofort und ohne weiteres zusammenpasst, dann muss darüber gesprochen werden, weil wenn nicht über Sexualität gesprochen werden kann, kann auch nicht über sexualisierte Gewalt gesprochen werden und dann kann Prävention nicht wirken. Und zwei Dinge, die, glaube ich, zusammengehören. Betroffene und Betroffenheit müssen ernst genommen werden und brauchen Raum. Nur dann kann Prävention wirken, weil das, was uns Betroffene sagen, aus ihrer Erfahrung heraus, und wir müssen ja, also, und auch die katholische Kirche muss dankbar sein, dass es Betroffene gibt, die im Gespräch sein wollen, die ja was zu sagen haben, die auch Antworten einfordern und nicht sagen, ich will mit dem Laden, in Anführungsstrichen, nichts mehr zu tun haben, dann, braucht es dafür aber Räume, es muss den Mut geben, Deutungsmacht abzugeben, sonst kann Prävention nicht wirken. Ein weiterer Faktor und ein wichtiger, das ist der rote Faden, letztlich auch durch den Forschungsbericht haben wir, glaube ich, auch gerade deutlich gemacht, Prävention wirkt dann, wenn Partizipation, Mitbestimmung und die Teilhabe an Entscheidungen von unterschiedlichen Menschen, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit Hilfe- und Schutzbedarf, aber auch von Fachkräften strukturell und kulturell gestärkt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne das geht es nicht.
An der Stelle drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, die ihr ganz am Anfang schon mal so angerissen habt. Wie können wir doch für diese vielen Bedingungen, die ihr jetzt genannt habt, also Prävention ist besonders wirkungsvoll, wenn, wie können wir dafür die Motivation, die Aufmerksamkeit eigentlich wach halten und zwar in dem breiten Kirchenvolk und nicht nur bei den einzelnen sehr motivierten Präventionsfachkräften, Schulungsreferenten, sondern eben diese Haltung, von der du, Isa, auch immer wieder vorhin gesprochen hast, wirklich in den Mittelpunkt stellen.
Wir könnten es uns jetzt einfach machen und könnten sagen, das ist jetzt eine Frage, die geben wir in die Bistümer zurück, weil da sind wir auch neugierig. Ich glaube, das ist nicht, da gibt es nicht die eine Antwort und den einen Zauberstab, der das jetzt löst, sondern da braucht es viele kleine, unterschiedliche Schritte dafür. Ich glaube, es braucht Gespräche, es braucht Räume zur Auseinandersetzung. Es gibt auf sehr vielen Ebenen was zu tun, ne? Bereich der Geistlichen ist darüber zu sprechen, wie gehen, da würde dieser Teil Sexuallehre und mögliche Diskrepanzen zur Lebenswelt, wie gehen wir damit um? Ich weiß gar nicht, wie das ist in so einem Priesterseminar. Ne? Kann darüber gesprochen werden? Gibt es da Räume dafür, über Sexualität zu sprechen? Kann das gehen? Und wenn ja, wie? Das wäre sicherlich ein Strang, an dem es was zu tun gibt. So, und der vielleicht was verändern kann, weil wenn ich geistlich erlebe, wenn ich Pastoren erlebe, wenn ich Diakone erlebe und so weiter, die sprachfähig sind zu diesen Themen, dann glaube ich, wäre das ein wichtiger Schritt. Und auch da haben wir, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, zwischen den Bistümern durchaus Unterschiede gesehen, darin auch, wie die bisherigen Erfolge und Veränderungen durch Prävention bewertet werden. Und die Unterschiede verlaufen zum Teil an Bistumsgrenzen. Und die erklären sich nicht über sowas wie Geschlecht oder über Alter, sondern möglicherweise hat das eben was damit zu tun, wie so ein Bistum als Organisation sich zu solchen Themen verhält und mit solchen Diskrepanzen umgeht. Das ist jetzt ein Teil einer möglichen Antwort und da gehören, glaube ich, noch ganz viele dazu.
Ich glaube, was wir an ganz vielen Stellen auch gesehen haben, dass es der Diskurs ist, also wirklich über die Themen im Gespräch zu bleiben, das auch nicht nur in der Schulung zu verhandeln, sondern auch darüber hinaus das Thema wach zu halten und immer wieder mitzunehmen und da eben auch viele die Erfahrung machen, wenn Menschen erstmal in der Schulung gesessen haben, dann gewinnt man sie ganz oft total gut für das Thema und dann sind sie bereit, sich damit auch auseinanderzusetzen und haben Interesse, da irgendwie auch in Verantwortung zu gehen. Und das muss, glaube ich, wachgehalten werden und da muss man dranbleiben und das auch aus der Schulung raus in den Alltag holen und auch da Themen zu diskutieren, um eine gemeinsame Haltung dazu auch zu entwickeln.
Sich interessieren für das, was Menschen zu sagen haben. Wir haben ja die Erfahrung gemacht als Forschende selber, das ist gar nicht so schwierig. Ne? Also es haben ja viele Menschen mit uns gesprochen und haben uns zum Teil auch sehr ausführlich Antworten darüber gegeben. Und da gibt es unglaublich viele Ideen dazu, was sich verändern müsste. Und vielleicht können die das auch viel besser sagen als wir als Forschende. Aber da Räume zu schaffen, wo Zuhören möglich ist und gemeinsame Entwicklungsarbeit passieren kann, das wäre vielleicht auch noch ein wichtiger Schritt. Begrifflichkeiten ist ein Thema, ne? Wenn uns Menschen sagen, ich weiß gar nicht genau, ob das, was ich erlebt habe, das ist, was da mit Prävention sexualisierter Gewalt oder mit Intervention gemeint ist. Na, dann ist das mit der Wirksamkeit schwierig. Ne? Also da, glaube ich, wäre auch nochmal so ein Ding, darüber zu sprechen, wie sehen denn oder wie nennen denn Betroffene das, was ihnen widerfahren ist? Welche Begriffe nutzen sie selber? Was sagen Kinder und Jugendliche? Könnte auch nochmal ein wichtiger Schritt sein. Also ihr merkt, es braucht einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Dingen, aber da sind bestimmt auch noch andere Stimmen zu hören als unsere.
Mir fällt da sofort ein, du hast einmal benannt so diese Priesterausbildung und wie hat da Sexualität Raum. Und da habe ich den Eindruck, das wird schon mindestens gesehen und besprochen. Und wir besprechen aber genau nicht, wie sieht es denn mit der Sexualität beim Kirchenvolk aus und mit der Haltung dazu und darüber, wie kommen wir im Kirchenraum über Sexualität ins Gespräch. Und dann glaube ich, sind wir genau da, wo du sagst, ja, vielleicht müssen wir mal einfach mit den Leuten reden und vielleicht ist das gar nicht so schwierig, wie man meint. Vielleicht schon, aber also da wirklich sich mehr zu trauen, glaube ich, auf allen Ebenen, einfach mal ja Dinge miteinander auch auszuhandeln.
Genau, stimmt. Genau wie du sagst, wenn die Gruppen wieder unter sich bleiben und das für sich verhandeln, ne, die Priester in ihrer Ausbildung, die Fachkräfte vor Ort und da, was da keine Querverbindung gibt, dann ist das schön und ist das ein wichtiger erster Schritt, aber bestimmt nicht der letzte.
Ihr habt ja auch schon gesagt, euch haben gerade die Kinder und Jugendlichen in Forschungswerkstätten sehr viel auf dem Weg gegeben, was man eigentlich jetzt angehen müsste. Was sind denn so ein paar Schritte, die die Kirche NRW jetzt in der nächsten Zeit direkt kurzfristig vielleicht auch umsetzen könnte, als wir nutzen den Aktionismus, der jetzt aus der Studie entsteht, aber auch was sich entwickeln muss, wo wir hinwollen als Kirche?
Ich glaube, ganz viel von den Ansatzpunkten, die wir auch für Weiterentwicklung gehört haben, sind gerade auch schon ein bisschen angeklungen im Gespräch. Also wir haben in der Studie schon so einen ersten Ansatz für einen Dialog geöffnet. Wir haben schon festgestellt, auch in unserer Forschung, da sind ganz viele Menschen, die Interesse haben, auch ihre Perspektive einzubringen, ihre Wünsche und Bedarfe klar formulieren können und da einfach auch dran zu bleiben und das fortzusetzen, dass das kein einmaliges Forschungsvorhaben ist, sondern dass das Teil, dass das ein fester Bestandteil auch der Präventions- und Interventionsarbeit der katholischen Kirche wird, wäre, glaube ich, wichtig, da jetzt nicht aufzuhören und sich auszuruhen, sondern das zu nutzen. Wo man sehr konkret auch ansetzen kann, ist der Teil Qualitätssicherung. Wir haben in der Studie angefangen, ja auch eine systematische Erfassung von Daten zu machen. Wir haben Präventionsdaten erhoben, wir haben angeschaut, wie viele Schulungen finden statt, wie viele Menschen nehmen an diesen Schulungen teil, wie viele Präventionsfachkräfte gibt es. Und genau das haben wir ja für die Interventionsdaten auch gemacht. Das heißt, wir haben uns mal angeschaut, was für Mitteilungen gehen da eigentlich ein. Und das ist eine wichtige Erfassung, um auf der Basis dann auch zu schauen, inwieweit entspricht es dem Bedarf? Wo zeichnen sich Veränderungen ab? Was für Entwicklungsbedarfe gibt es möglicherweise? Und da eben anzusetzen und das jetzt auch zu nutzen, dass wir so eine erste Erfassung schon gemacht haben, die jetzt auch fortgeführt werden kann, wären, glaube ich, sehr konkrete Punkte. Und ich glaube, was uns langfristig wichtig ist, ist wirklich auch auf diesen Teil Beteiligung zu schauen, das kulturell und auch in den Strukturen nochmal zu stärken. Wir haben ganz oft gehört, dass es formale Beschwerde und auch Beteiligungswege gibt in den Einrichtungen. Also alle Kinder und Jugendlichen konnten uns den Briefkasten zeigen, wo sie ihre Beschwerden einwerfen.
Der Klassiker.
Genau. Den gab es immer. Und viele haben aber gesagt, ja, wir nutzen das nicht, weil wir wissen nicht, wer das liest. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sich das einer anguckt. Wir wissen nicht, wie anonym das wirklich ist. Also da auch nochmal hinzuschauen und wirklich auch zu gucken, können die Wege, die wir da geschaffen haben, für junge Menschen überhaupt genutzt werden? Oder gibt es da Hürden und Hindernisse, an denen wir arbeiten müssen? Also vielleicht muss man das Rad an der Stelle auch gar nicht immer neu erfinden, aber einfach in den Dialog gehen und sagen, was braucht ihr? Was braucht ihr auch, um das, was da ist, gut nutzen zu können? Und was würdet ihr euch darüber hinaus noch wünschen?
Mich würde noch brennend interessieren, ich habe die Studie gelesen und ich weiß, dass es vielen anderen so gegangen ist. Ich habe auch in Gesprächen mit euch das immer ein Stück weit rausgehört. Es gibt total viele Dinge, die haben Menschen, die in dem Bereich gearbeitet haben, vorher schon geahnt und freuen sich jetzt, dass sie so schön formuliert da stehen und ich sagen kann, ja, hier, guckt mal in die Studie. Das hatte ich mir gar nicht alles ausgedacht, sondern das ist so. Gibt es Dinge, die euch total überrascht haben?
Ich glaube, total überrascht nicht. Also da ging es uns ähnlich. Ne? Wir haben ja auch vorher viel und schon mit Prävention befasst und da gab es viele Dinge, wo wir sagen, ah ja, okay, das ist schon spannend, das findet sich wieder. Was mich überrascht hat, ist, wie deutlich sich Dinge widerspiegeln. Ne? Wir haben ja skizziert, wir haben sehr unterschiedliche Erhebungen gemacht und den Teil Beteiligung, den Sophia angesprochen hat, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch. Als wir ne, unsere Ergebnisse zusammengetragen haben in unseren Auswertungsworkshops und dann auch in der Textarbeit, fand ich die Deutlichkeit wirklich überraschend. Ne? Also das, was man so ahnt und wo man schon wusste, hat gehört irgendwie zusammen. Und es ist jetzt auch nicht so eine große Überraschung, dass eine hierarchische und durch ne, auf mehreren Ebenen organisierte Organisation wie die katholische Kirche, wie so ein Bistum, dass Hierarchie da ein Thema ist, dass der Umgang mit Macht ein Thema ist. Okay, ne? Aber diese Deutlichkeit in den Forschungswerkstätten, in den Fokusgruppen, letztlich auch in den Interviews, ne, wenn es um Verantwortung geht, wer hat wofür Verantwortung, ist auch das ein Thema, wer darf was entscheiden, wer muss wo mitreden, wer will was nicht entscheiden, ne? Auch das ist ein Thema von Beteiligung, von Macht, von Verantwortungsübernahme. Das zieht sich wirklich durch bis hin in die quantitativen Daten, die wir im Rahmen der Auswertung der Interventionsdaten gesammelt haben und auch in der Online-Befragung waren das immer die Punkte, wo Menschen sagen, na, in den Bereichen hat sich am wenigsten verändert. Also ne, diese Deutlichkeit und wie stringent das eigentlich uns angesprungen hat quasi in der Auswertung, das fand ich überraschend.
Ich glaube, da kann ich auch gut anschließen, genau. Ich fand es auch überraschend, wie stark man auch in den Interventionsdaten sehen konnte, dass das kein Thema der Vergangenheit ist. Also dass da wirklich auch in Zahlen zu lesen ist, dass es auch heute noch prägt es das Leben von Menschen, die sich in katholischen Kontexten bewegen und das ist nichts, was wir abschließen können und wo wir sagen können, super, wir haben ein Schutzkonzept geschrieben, jetzt kann ja nichts mehr passieren, sondern dass das wirklich was ist, wo man dranbleiben muss und was irgendwie immer Aufgabe bleiben wird. Das fand ich spannend und ein Thema, das ich wirklich im Vorfeld gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, was sich erst auch so in den Gesprächen auch ergeben hat, war, wie groß doch auch die Bedeutung der medialen Darstellung der Kirche ist für die Präventionsarbeit. Wir haben das ja gerade schon gehört, du hast es gerade schon gesagt, dass eine Interviewpartnerin ganz passend gesagt hat, mit Prävention macht man keine Schlagzeilen und eigentlich ist die Darstellung in den Medien immer eher einseitig negativ oder fokussiert eben so sehr auf die Skandale und auf die Interventionsfälle, die es gegeben hat. Und was das doch auch mit Menschen macht, die sich in Präventionsarbeit bewegen und die sich dafür einsetzen, die immer wieder auch das Gefühl haben, ich muss mich da so rechtfertigen für, dass ich mich da weiterhin für einsetze, dass das kein Feigenblatt ist, was wir hier machen, sondern dass ich das wirklich auch wichtig finde, dass wir da Verantwortung tragen, und dass die das Gefühl haben, doch auch ganz oft mit ihrer Arbeit nicht gesehen und nicht anerkannt zu werden. Und dass das andersrum auch ja das Bild ganz vieler Menschen prägt, die in Kirche unterwegs sind und die ganz große Hemmungen haben, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und die sagen, oh nee, lieber nicht. Und vielleicht ist es doch auch gar nicht mein Thema, das sind doch alles nur die Kleriker und ich hier irgendwie als Fachkraft oder als Ehrenamtlicher, was geht mich denn das an? Und das ist auch das Gefühl, so eine Verantwortungsgemeinschaft zu schaffen, total erschwert. Und da, das war gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das doch so eine große Rolle auch spielt in der tatsächlichen Präventionsarbeit.
Weil du das jetzt nochmal angesprochen hast. Ich habe das hier auf meinem Blatt stehen. Prävention macht keine Schlagzeile, weil ich das nochmal sehr eindrücklich fand und mich eben auch gefragt habe, können wir das schaffen? Kann Prävention eine Schlagzeile machen? Habt ihr da eine Idee zu?
Na, ich glaube, ne, in der letzten Woche war ja ein Fachtag, ein großer, wo es um Prävention gegangen ist und wo sehr, sehr viele Menschen zusammenkamen. Und da waren ja, ich glaube, über 300 Menschen haben sich angemeldet und aus Seitengesprächen mit den Präventionsbeauftragten der 5 Bistümer, die das organisiert haben, habe ich auch gehört, da waren noch viel mehr, die sich interessiert hätten. Das ist so ein Punkt, der mir Mut macht. Ich glaube, sich zusammenzutun mit denen, denen das Thema ein Anliegen ist, die sich da engagieren, die da Erfahrungen, die da Fachwissen und ja auch eine Expertise angesammelt haben in den letzten Jahren, das könnte ein Weg sein, der zumindest für mehr Wahrnehmung beiträgt. Und genau das immer wieder zur Sprache bringen. Warum ist das eigentlich so schwierig, ne? Und warum ist Prävention immer vermeintlich weniger dringend? Ne? Also das irgendwie zusammenzubringen, ist, glaube ich, schon der Punkt. Wahrscheinlich braucht es da mehrere Stimmen, die zusammen dafür sprechen und auch offen in den Dialog gehen, was schon gut funktioniert, was noch nicht gut funktioniert. Also nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, ah, wir machen doch aber schon so viel. Ne, also so dieses Ringen, sondern da zu sagen, das gelingt schon gut, das noch nicht. Also auch mit so einer Sachlichkeit und einer Selbstkritik daran zu gehen, ne, und nicht so in dieses Rechtfertigen zu kommen.
Heißt das auch, wenn wir mit mehreren Stimmen sprechen müssen, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, Stichwort außerkirchliche Bereiche, der Vergleich, dass wir auch voller Stolz in die Gesellschaft gehen können und sollten und sagen, guck mal, das machen wir schon und damit den Diskurs anzuregen oder da in einen Austausch vielleicht auch zu gehen, wie macht ihr das? Also ich kriege in vielen Städten der Umgebung mit, dass sich Stadtsportbünde zum Beispiel jetzt auf die Fahne geschrieben haben, das Thema Prävention mal anzugehen und auch andere Gruppierungen, Vereine und so weiter. Und das ja doch an einigen Stellen aber dann auch immer heißt, naja, warum sollen wir das machen? Das ist ja so ein kirchliches Ding.
Ja, also es ist nicht nur ein kirchliches Ding. Da würde ich, ne, ganz klar sagen, nein, andere Organisationen, andere Handlungsfelder, das wissen wir ja auch inzwischen, ne, haben auch Schwierigkeiten mit Machtmissbrauch und mit sexualisierter Gewalt. Und auch da gab es ja Taten, ne, gerade im Sport ist auch einiges ja sogar in den Medien gewesen. Es gibt auch ganz andere Bereiche, auch in die evangelische Kirche, da gibt es ja auch Studien zu, die haben vielleicht andere Faktoren und Bedingungen, die sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch begünstigen oder dazu beitragen, dass sowas nicht offen wird und nicht bearbeitet und werden kann im Sinne des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Aber ja, ich glaube, die Kirche kann schon einerseits und die Bistümer und die Präventionsbeauftragten und alle, die in dem Bereich tätig sind, können schon sagen, ja, wir machen da viel und das hat auch Hand und Fuß und das ist gut, das ist durchorganisiert, das ist durchdacht, das erreicht viele Menschen, das hat auch Erfolge, die haben wir sehen können und hoffentlich auch mit der Studie nachzeichnen können. Gleichzeitig bleibt es so, dass die Kirche da vielleicht an einigen Stellen besonders virulent ist, weil sie eine stark hierarchische Organisation ist, weil es so ein traditionelle Machtverhältnisse gibt zwischen den Geschlechtern. Es gibt Geschlechterrollen, es gibt Vorstellungen darüber. Es gibt unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten für Geschlechter. Es gibt Machtgefälle zwischen Klerikern und Laien. Es gibt unterschiedliche Organisationsebenen, die Einfluss haben. Es gibt ein Machtverhältnis zwischen Älteren und Jüngeren und ne, all diese Dinge sind, glaube ich, in der katholischen Kirche möglicherweise nochmal besonders ausgeprägt. Also da eine Balance zu finden zwischen dem Würdigen all dessen, was da an toller Präventionsarbeit passiert und was auch erfolgreich funktioniert und gleichzeitig nicht blind zu werden für diese, ja, letztlich Faktoren im eigenen Tun, in der eigenen Organisation, die eben sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch begünstigen, das ist die Kunst, glaube ich.
Dann würden wir eine abschließende Frage noch stellen, die wir gerne allen unseren Gästen in unserem Podcast stellen. Wenn wir jetzt mal die klassische Wünsch-dir-was-Frage aufmachen dürfen, das kam vielleicht in der einen oder anderen Aussage schon raus, aber jetzt ganz persönlich, was würdet ihr der Präventions- und Interventionsarbeit in den NRW-Bistümern wünschen?
Ich fange mal einfach an. Ich glaube, ich würde der Präventions- und Interventionsarbeit weiterhin viele Menschen wünschen, die mit ganz viel Herz, mit ganz viel Mut und ganz viel Ausdauer sich für das Thema einsetzen, die sich nicht entmutigen lassen von all den Widerständen, denen sie so gegenüberstehen, die auch dann dranbleiben, wenn es mal mühsam wird, wenn es schwer ist, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Weil ich glaube, Präventionsarbeit braucht genau das, ein kontinuierliches Engagement, eine klare Haltung auch dafür und auch die Bereitschaft, da immer wieder hinzugucken und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, was unsere Studie auch ganz deutlich gezeigt hat, ist, dass es ganz viele solche Menschen schon gibt. Und zwar in ganz unterschiedlichen Positionen und in ganz unterschiedlichen Rollen. Die bewegen sich in der katholischen Kirche, die setzen sich ein und ich würde mir wünschen, dass dieses Engagement weiterhin auch gesehen wird, dass das gestärkt und unterstützt wird, damit das Menschen sind, die eben keine EinzelkämpferInnen sind, sondern die sich in Strukturen wiederfinden, wo sie das Gefühl haben, sie arbeiten zusammen an diesem Thema und setzen sich dafür ein, genau, und finden da eben auch die Unterstützung, die sie brauchen, um dem gut begegnen zu können.
Ich würde besonders den 5 NRW-Bistümern wünschen, dass es gelingt, das Interesse daran, ob und wie Prävention wirkt, in auch Intervention und Aufarbeitung wirken, aufrechtzuerhalten. Weil das war ein mutiger erster Schritt. Ne? Sie haben uns ja beauftragt damit, ihnen den Spiegel vorzuhalten und den Spiegel und das Licht vielleicht auch dahin zu leiten, wo es noch Luft nach oben gibt, wo Dinge noch nicht gut funktionieren. Und das finde ich einen bemerkenswerten Schritt. Den sind andere bisher nicht gegangen, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht. Das ist zumindest soweit wir es bisher in Erfahrung bringen konnten, die erste Studie, die sich damit auch wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Es gibt erste Diskurse darüber, aber wirklich so gründlich auch hingucken zu wollen, das fand ich bemerkenswert. Und da würde ich mir und da würde ich auch den Bistümern den Mut wünschen, da weiter dran zu bleiben. Weil ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger erster Schritt auch dazu, dass Prävention weiterhin nachhaltig wirken kann.
Vielen Dank. Vielen Dank euch für das Gespräch, dass ihr uns die Studie noch mal ein bisschen näher gebracht habt, davon erzählt habt. Vielleicht hat der ein oder andere, die ein oder andere jetzt Lust, auch mal reinzulesen. Ich kann das sehr empfehlen. Genau, vor allem über die Werkstätten, das habt ihr auch berichtet. Das ist ja schon auch nahegehend. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Bereitschaft. Und herzlichen Dank auch an unsere ZuhörerInnen fürs Hinhören. Halten Sie die Augen auf und seien Sie bei der nächsten Folge von Augen auf und hingehört wieder mit dabei.